Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Nach dem Angriff eines 18-Jährigen gestern auf Studierende der Uni Heidelberg ermittelt jetzt eine 32-köpfige Einsatzgruppe unter dem Arbeitsnamen Botanik. Der Täter war gestern nach seinem Angriff in einem Hörsaal auf das Gelände des Botanischen Gartens in Heidelberg geflohen und hatte sich dort selbst getötet. Bei dem war eine 23-jährige Studentin getötet worden. Drei weitere Studierende wurden leicht verletzt. An mehreren Punkten in Heidelberg sind spontan Gedenkstätten mit Kerzen und Blumen eingerichtet worden. Christian Schaff.
Hauptanlaufpunkt ist eine spontan entstandene kleine Gedenkstätte auf dem Heidelberger Uniplatz, direkt vor der neuen Uni in der Altstadt. Hunderte Studierende hielten dort vor oder nach ihren Vorlesungen kurz an, stellten eine Kerze auf oder auch Blumen. Es geht ihnen um Solidarität und Mitgefühl.
Das Ganze lässt einen aber auch realisieren, dass es jedem und überall passieren kann, dass es eben nicht nur hier in Heidelberg passiert, sondern vielleicht auch irgendwo ganz anders in Deutschland oder auf der Welt. Wir als Studenten müssen, glaube ich, jetzt auch dafür ein Zeichen setzen, dass wir uns davon von diesem Terror auch nicht unterkriegen lassen, sondern dass wir weitermachen, dass wir weiter lehren und dass wir die Verwandten und Familie von der Verstorbenen in unseren Gebeten einschließen und dass wir an sie denken und dass wir ihnen viel Kraft senden.
Die nahegelegene Peterskirche an der Uni-Bibliothek hat heute bis 22 Uhr durchgehend geöffnet, um Raum für Andacht, Trauer und auch Gebet zu geben. Die Polizei ist weiter am Tatort, sucht weiter Spuren. Polizeisprecher Norbert Schätzle.
Schwerpunkt für uns ist erstmal die Tatrekonstruktion vor Ort im Hörsaal. Deshalb ist unsere zentrale Kriminaltechnik auch vor Ort, sichert nach wie vor Spuren, will natürlich die Tat genau rekonstruieren, gleicht das natürlich auch mit den Aussagen von Zeugen ab und dementsprechend bekommen wir dann ein gesamtes Bild vom Tatablauf.
Es gibt derzeit noch keine Hinweise auf Motive der Tat, keine Hinweise auf eine Beziehungstat. Der Täter hat nicht wahllos umhergeschossen. Gestern gab es zudem Informationen, dass nichts auf politische und religiöse Motive hindeutet, also bislang Rätselraten. Auch im Neuenheimer Feld, nahe dem Tatort, ist die Tat noch sehr deutlich zu spüren. In dem Gebäude, das vor allem Forschungsgruppen beherbergt, ist auch ein Hörsaal für medizinische Vorlesungen untergebracht. Dort hatte der Täter das Feuer eröffnet und war dann in den Botanischen Garten ins Freie gestürzt, wo er sich selbst erschoss. Ein Stück weiter kommt die Polizei wohl erst, wenn klar ist, was für eine Beziehung der Täter überhaupt zu den Studentinnen und Studenten im Hörsaal hatte. Die Bluttat vom Neuenheimer Feld wird noch lange als ein Trauma in den Köpfen vieler Menschen bleiben, wie bei diesen Physikstudenten, die während der Tat im benachbarten Hörsaal waren.
Es war eben dieses Gefühl, wie nah sowas kommen kann, wie nah der Tod irgendwie war, als wir da saßen und irgendwie Physik gemacht haben.
Ich glaube, das wird dauern, bis auch die Universität und wir alle als Studierende das so ein bisschen verarbeitet haben und verstanden haben, was da gerade passiert ist.
Und über das, was dort passiert war, wurde kurz nach der Tat jede Menge in den sozialen Medien verbreitet. Vieles davon war falsch, falsche Fotos, falsche Informationen, ähnlich wie damals auch beim Amoklauf in München. In der Pressekonferenz gestern Abend hat der zuständige Polizeichef gesagt, wie sehr er Social Media schätze, aber wie katastrophal auch gestern wieder die Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei in so einer gefährlichen Lage gewesen sei. Ja, wie geht die Polizei mit Social Media in solchen Situationen um? Fragen wir Stefan Jarolimek. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Deutschen Hochschule der Polizei. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Dittmer.
Ja, ich habe es gesagt, während und nach dem Anschlag in Heidelberg kursierten viele falsche Informationen im Netz. Welche Art von Fake News erschweren die Arbeit der Polizei besonders?
Es war eigentlich der erste Fall, wo wir sehen konnten, dass falsche Informationen im Netz gab zur Tat oder zum Täter oder vom Täter. Und in der Einsatzbewältigung gibt es halt unterschiedliche, erstmal von anderen Personen, gerade der Hinweis auf mehrere Tatorte oder sozusagen mehrere Täter erschweren natürlich die Arbeit der Polizei oder sozusagen auch selbstgebastelte Fotos, die einen Hinweis geben sollen auf den Täter. Das kann im Zweifel dazu führen, dass dann mehrere Hundertschaften losziehen, um dort sich umzuschauen. Und das erschwert die Arbeit und dann auch Entscheidungen letztlich im Führungsstab.
Wie geht man denn daran, solche Informationen zu sortieren?
Ja, wie geht man da vor? Man muss natürlich die genau anschauen, welche Quelle ist das, wie ernst müssen die, können die genommen werden, dann im Bereich der Ermittlungen zu gucken, hat man Ähnliches schon mal gesehen, gibt es da auch Erfahrungen aus den Lagen zuvor, dass man da auch entsprechend dann den Führungsstab und den Polizeiführer beraten kann. Aber letztlich muss man sich wirklich anschauen, was ist die Quelle, kann das richtig sein, gibt es da einen Fehler, wurde da was mit Photoshop verändert oder Ähnliches.
Mhm. Dafür bietet die Hochschule der Polizei ja dann auch eine Ausbildung zum Social Media Manager Polizei an. Was lernen die genau?
Ja, wir bieten jetzt seit 2,5 Jahren diese zertifizierte Weiterbildung zum Polizei Social Media Manager Polizei an. Dabei geht es zum einen um das strategische Denken in der Kommunikation, eher im Alltag. Für die Einsatzbewältigung eher interessant ist natürlich eher die Krisenkommunikation, Krisenrisikokommunikation. Im Einsatz ähnlich halt auch noch das Community Management. Also wie kann ich in solchen Fällen schnell viel Informationen verarbeiten, was auch von BürgerInnen kommt? Und wie kann ich da gut nach außen kommunizieren? Der Polizeipräsident hat es ja gestern gesagt in der Pressekonferenz, es ist Fluch und Segen, Social Media abschaffen können wir nicht. Es sind viele Herausforderungen, aber es sind auch bestimmte Chancen dabei, gerade in der Krisenrisikokommunikation schnell und unvermittelt die Bevölkerung zu informieren und beispielsweise auch Verhaltenshinweise zu geben und Informationen zur Lage.
Mhm. Wenn Sie dann feststellen, dass zum Beispiel im Netz ganz klare Falschinformationen, was zum Beispiel die Täter betrifft, kursieren, gibt es da eine Strategie, wie man da sofort gegensteuert?
Ja, am besten ist es wirklich natürlich direkt gegenzusteuern, darauf hinzuweisen, dass diese Information falsch ist, auch durch die Polizei, weil die Polizei doch meistens hoch angesehene Kanäle sind, auch bei den Presse- und Rundfunkvertretern, sodass das dann auch weitergeleitet wird und diese Falschinformationen möglichst oder diese Gerüchte dann auch verschwinden. Es gibt auch eine Studie aus Australien, schon ein paar Jahre alt, wo man deutlich sehen konnte, dass ein Gerücht verschwunden ist, nachdem die Polizei vom offiziellen Behördenaccount dagegen gesteuert hat. Und das ist eigentlich die Ultima Ratio, um mögliche Falschinformationen an der weiteren Verbreitung zu verhindern.
Gibt es denn da auch eine bundesweite Abstimmung, wie man auf Falschinformationen im Netz reagiert bei der Polizei?
Ja, wir müssen in Deutschland immer sehen, wir haben nicht die Polizei, sondern wir haben ja immer letztlich 18 Polizeien in Deutschland, die auch eigene Regelungen haben und sozusagen eigene Erlasse im Umgang mit Social Media. Es gibt aber einen regelmäßigen bundesweiten Austausch, gerade bei diesem neuen Thema, was sich ja auch sehr schnell entwickelt, wo man dann auch sagt, okay, was haben wir gelernt aus den vergangenen Lagen, beispielsweise, was konnten wir lernen aus der Amoklage in München 2016 oder vom Terroranschlag in Berlin? Was ist da in Social Media passiert? Was können wir daraus lernen? Und da gibt es einen Austausch, was ein bisschen Best Practice sein könnte, um dann auch verbunden mit anderen wissenschaftlichen Ergebnissen da gut zu agieren.
Was haben Sie aus solchen Vorfällen denn gelernt?
Gelernt ist zum einen, dass gerade von Beginn an Informationen zu streuen, auch wenn man selbst vielleicht die Polizei noch gar keine Informationen hat, direkt eine Erstinformation rauszugeben, dass man sagt, wir wissen Bescheid, wir sind unterwegs und die Informationen kommen von hier, von diesem offiziellen Polizei-Account und die müssen dann natürlich auch regelmäßig kommen, sodass man da schon in dieser ersten Lücke, wo eigentlich niemand Informationen hat, aber alle nach Informationen suchen, man da nicht Raum bietet für die ersten Gerüchte, sondern zeigt, wenn es wichtige Informationen gibt, dann kommen die von der Polizei. Was man gelernt hat, die Zusammenarbeit, dass man viele Leute auch in Social Media braucht, weil dort auch viele Anfragen und Hinweise kommen, um die Masse abarbeiten zu können. Das ist auch ein Learning. Und vielleicht dann auch in manchen Situationen darauf hinzuweisen, dass die Bürger nur wichtige Informationen und Fragen an die Polizei stellen. Also wenn ganz viele Personen ganz oft schreiben, ich bin froh, dass die Polizei da vor Ort ist und kommt gesund zurück, dann ist das gut gemeint und auch wirklich sehr nett, aber es behindert dann auch in der Fülle die Arbeit. wenn man darauf hinweist, funktioniert das auch. Ja.
Sagt Stefan Jarolimek, Kommunikationswissenschaftler an der Deutschen Hochschule der Polizei. Ich danke Ihnen.
Danke auch.